Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Technische Aufklärung, dem Podcast zum Geheimdienstuntersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags. Mein Name ist Felix Bezin.
Und ich heiße Jonas Schönfelder. Heute ist der 11. Juni 2015 und wir beide berichten von unserer ersten gemeinsamen Sitzung des Ausschusses. Wie wir bereits in unserer Pilotfolge erklärt haben, podcasten wir mit diesem neuen Format tageweise über das Geschehen hier vor Ort im Ausschuss in Berlin. Darum haben wir heute den ganzen Tag den öffentlichen Teil der Sitzung hier im Paul-Löbe-Haus begleitet und unter anderem die Statements von der Presse eingefangen.
Außerdem freuen wir uns, dass uns der Obmann der Grünen, Konstantin von Notz, ein paar Fragen beantwortet hat. Anschließend fassen wir den Tag gemeinsam mit André Meister von netzpolitik.org zusammen. Denn wie ihr spätestens seit der ersten Folge in diesem Kanal wisst, verblockt André den Ausschuss live im Netz. Der Grund dafür ist unter anderem, dass es nicht gestattet ist, während der Sitzung Ton- und Videoaufnahmen zu machen. Daher bleibt auch uns nur die Berichterstattung mit Aufnahmen, die wir rund um das Geschehen hier gemacht haben und über die Eindrücke, die wir im Saal gewonnen haben.
Angefangen hat der heutige Tag mit einer nicht öffentlichen Beratung der Obmänner und Frauen des Ausschusses. Anschließend gab es von allen Fraktionen die ersten Statements vor der Presse. Die haben wir einmal aufbereitet und da hören wir jetzt mal rein.
Ich möchte ganz kurz und prägnant zu den Ergebnissen der Beratungssitzung eben informieren. Wir hatten gestern Herrn Altmaier als Chef des Bundeskanzleramtes gebeten, zu uns zu kommen, um darüber Auskunft zu geben, wie die Bundesregierung auf unseren Beweisantrag zu den Selektorenlisten entscheiden wird. Zwischenzeitlich gibt es Vorschläge, die im öffentlichen Raum sind. Es gab Gespräche, auch mit den Spitzen der Großen Koalition. Nur der Untersuchungsausschuss ist bis heute nicht informiert. Herr Altmaier hat es nicht für nötig befunden, zum Untersuchungsausschuss zu kommen. Wir haben versucht, als Opposition ihn herbeizuzitieren. Das hat die Mehrheit abgelehnt. Wir haben keinerlei Auskunft eben erhalten, wie mit unserem Antrag zu den Selektorenlisten und damit zu dem Spionageskandal zwischen BND und NSE weiter verfahren werden soll. Wir sind vertröstet worden auf die nächste Woche, ein Verfahren, das wir jetzt schon seit März kennen in dieser Causa. Und wir befürchten ganz offen, dass dies auch die nächsten Wochen noch so weitergehen wird. Damit sind natürlich zum einen die Rechte des Untersuchungsausschusses außer Kraft gesetzt, aber zum anderen, und das halte ich tatsächlich für relevanter, hier diktiert die Bundesregierung im Hintergrund die Geheimdienste, wie ein Parlament seine Aufklärung zu machen hat. Und die Frage an Kanzlerin Merkel ist ganz deutlich. Wem gilt ihre Loyalität? Gilt die Loyalität dem BND und der NSE oder gilt die Loyalität den ausgespähten europäischen Partnern und den Bürgern und Bürgerinnen, die hier der Massenüberwachung ausgesetzt waren? Diese Frage muss jetzt beantwortet werden und die wird anhand der Selektorenliste scharf gestellt. Das ist aber eine übergeordnete Frage, die tatsächlich den ganzen Untersuchungsausschuss trägt. Wir werden heute drei Vertreter des Bundeskanzleramtes aus dem Bereich der Rechts- und Fachaufsicht für den Bundesnachrichtendienst hören. Und natürlich gibt es eine zentrale Frage. Wir haben, und ich denke beweissicher, all die letzten Wochen festgestellt, dass es rechtswidrigen Abgriff von Kommunikationsdaten bei der Deutschen Telekom gab, dass man unter Legende bei einem US-Provider Daten erhoben hat als BND und an US-amerikanische Dienste ausgeleitet hat, dass man mit abstrusen Theorien versucht hat, zu rechtfertigen, dass man massenhaft Daten auch zu nicht-deutschen Bürgern und Bürgerinnen erhebt und ähnliches mehr. Und wir wollen wissen von der Behörde, die kontrollieren soll, wollen wir erfahren, ob zum einen es möglich ist, dass der Bundesnachrichtendienst über diese Praktiken zu diesen Operationen, zu der Kooperation mit der NSE, zu den Selektorenlisten, zu all diesen Dingen nicht informiert hat, oder ob es auf der anderen Seite im Bundeskanzleramt ein stilles Einverständnis gab, dass man bestimmte Dinge, die der BND macht und machen soll, nicht so genau wissen möchte. Weil man natürlich durchaus juristisch und politisch so weit orientiert war, dass hier an vielen Stellen Recht und Gesetz verlassen wurde. Das sind die zentralen Fragestellungen jetzt für die heutige Befragung. Und wir haben uns auch darauf verständigt, und das ist vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf die nächste Woche, dass wir am Mittwoch erneut Herrn Präsident Schindler erst in öffentlicher Sitzung und dann nicht öffentlich befragen werden, weil wir glauben, in dieser Sache sind viele Punkte offen geblieben zu seiner letzten Befragung. Und das berührt natürlich auch die Punkte, die ich eben angesprochen habe, was das Verhältnis zum Bundeskanzleramt angeht und auch die Frage, ob tatsächlich Kontrolle zum Bundesnachrichtendienst im Haus, im Bundeskanzleramt und im Parlament überhaupt noch möglich ist. Danke.
Das war Martina Renner von den Linken. Als nächstes trat Christian Fliesek vor die Presse. Er ist Obmann der SPD.
Meine Damen und Herren, wir haben heute in der Beratungssitzung das Bundeskanzleramt gebeten, uns einen Sachstand in Sachen Selektorenliste zu geben. Wir haben die unbefriedigende Antwort bekommen, dass es hier momentan nichts Neues gibt. Wir haben im Untersuchungsausschuss mit der Mehrheit das zur Gelegenheit genommen, einen Beschluss zu fassen und hier bis zur nächsten Woche, bis zum 18. Juni, das ist die nächste Sitzungswoche, eine Frist zu setzen. Das hat den Hintergrund vor allen Dingen für meine Fraktion, dass wir es unerträglich finden, dass dieser Zustand mit diesen massiven Vorwürfen, die im Raum stehen, jetzt seit Monaten dahin wabert, ohne dass wir wirklich vorwärts kommen. Man muss sich noch mal klar machen, es steht hier der Vorwurf einer massiven Wirtschaftsspionage im Raum. Es steht der Vorwurf im Raum, dass über Jahre hinweg der Bundesnachrichtendienst aufgrund von Suchbegriffen, die die NSA geliefert hat, Vorschub geleistet hat, dass gegen deutsche Interessen verstoßen wurde. All diese Vorwürfe gehören so schnell wie möglich aufgeklärt. Entweder, wenn es möglich ist, müssen sie entkräftet werden, oder wenn sie sich bestätigen, dann müssen wir wissen, in welchem Ausmaß das Ganze stattgefunden hat. Und deswegen haben wir diese Frist bis nächste Sitzungswoche, 18.06. gesetzt, weil wir entschlossen sind, hier noch vor der Sommerpause spätestens die entscheidenden Schritte zu ergreifen, um in der Sache wirklich weiterzukommen, in der Aufklärungssache wirklich weiterzukommen. Wir haben auf der anderen Seite, und das kann man aber auch nicht vom Tisch wischen, eine völkerrechtlich verbindende Geheimhaltungsvereinbarung mit den Amerikanern. Die bindet nicht nur die Bundesrepublik Deutschland, die bindet auch die Vereinigten Staaten sind daran genauso gebunden. Das ist eine wechselseitige Vereinbarung. Und man muss sich darüber im Klaren werden, dass solche Suchbegriffe, solche Selektoren in den Anwendungsbereich einer solchen Geheimhaltungsvereinbarung fallen. Und deswegen müssen wir ein geeignetes Verfahren finden, wie wir im Parlament uns die Informationen beschaffen, die wir für unsere politische Beurteilung brauchen. Meine Fraktion ist grundsätzlich offen, hier ein geeignetes Verfahren zu finden, weil uns an einer zügigen Aufklärung gelegen ist. Und wir können uns einen Ermittlungsbeauftragten vorstellen, wenn drei Bedingungen erfüllt sind. Erstens, das Parlament, sprich der Untersuchungsausschuss, benennt diesen Ermittlungsbeauftragten. Das sind die Mitglieder des Untersuchungsausschusses, also die Parlamentarier, die das zu tun haben. Weiterhin müssen wir bestimmen, welche Fragen dieser Ermittlungsbeauftragte in seinem Auftrag nachzugehen hat. Und wenn das Ergebnis vorliegt, dieser Ermittlung, dann ist dieser Ermittlungsbeauftragte ausschließlich dem Parlament gegenüber rechenschaftsverpflichtet. Das heißt, er wird in einer Sitzung unseres Untersuchungsausschusses, so wie wir es in den letzten Monaten auch gemacht haben, entsprechend befragt werden, intensiv befragt werden. Und es muss das Kanzleramt jetzt endlich eine Entscheidung treffen. Und wir haben daher auch eine entsprechende Frist in diesem Ausschuss bis nächste Woche Donnerstag gesetzt. Ich halte für unerträglich, wenn diese Situation, diese Spekulation jetzt über einen längeren Zeitraum noch weiterhin unaufgeklärt bleiben. Und deswegen wird sich meine Fraktion daran beteiligen, dass wir hier in einem ersten Schritt einen Weg finden, wie wir möglichst schnell unserem Aufklärungsinteresse im Parlament entsprechen können.
Nach Christian Fliesig hören wir nun ein Statement der Grünen, vertreten durch Konstantin von Notz.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich fange mal damit an, wenn es tatsächlich so unerträglich ist, was hier passiert, gab es in den letzten Wochen mehrfache Möglichkeiten, der Bundesregierung eine Frist zu setzen. Wir haben das in der letzten Sitzung beantragt. Das hat die Große Koalition mit ihrer Mehrheit abgelehnt, sondern unseren Antrag verschoben. Wir haben heute beantragt, Herrn Altmaier hier in den Ausschuss zu zitieren. Es wird in der Öffentlichkeit wild spekuliert, offensichtlich auch aus dem Bundeskanzleramt durchgestochen. Aber mit dem zuständigen Ausschuss wird sich eben nicht konsultiert. Das ist kurios und eine Missachtung des Parlaments. Leider hat auch da die Große Koalition, CSU, CDU und SPD, dagegen gestimmt. Man möchte Herrn Altmaier nicht zitieren. Der nächste Antrag ging um die sozusagen Beantwortung dieser Frage. Da hat jetzt die Große Koalition den 18. beantragt. Wir haben gesagt, die Sachen müssen bis morgen geklärt sein. Das Zeitfenster zur Sommerpause wird immer kleiner. Nur, dass hier nicht der falsche Eindruck entsteht, wer hier eigentlich die Sache voranbringen will und wer auf der Bremse steht. So. In der Frage selbst ist es so, es ist ja jetzt vielfach diskutiert worden, ein Untersuchungsausschuss, wird ja immer gerne gesagt, ist das schärfste Schwert, das das Parlament hat. Und hier soll es ganz offensichtlich versucht werden, stumpf zu machen. Man will die Rechte des Parlaments einschränken. Wir wollen unmittelbaren Zugang zu den Beweismitteln haben, um uns selbst ein Bild zu machen. Dafür wählt man Abgeordnete, damit sie das dann selbst tun können, weil nämlich das Parlament nicht nur Gesetze machen soll, sondern auch die Bundesregierung kontrollieren soll. Dieses Bild des Sonderermittlers oder besser des Ermittlungsbeauftragten aus dem PUAG, das ist eine Hilfsperson, die sozusagen für einen Untersuchungsausschuss bestimmte Tätigkeiten machen kann, aber nicht als Ersatzvorname, ich sag mal als Merkel-Puffer, davor geschaltet werden kann, damit sozusagen die problematischen Dinge nicht mit so einer ganzen Härte bei der Bundeskanzlerin aufschlagen. Das ist gesetzlich nicht vorgesehen. Und das finde ich einen kuriosen Vorschlag und auch einen kuriosen Gedanken, weil in unserer Verfassung ist es eben so geregelt, Geheimdienste ist ja nicht ganz unproblematisch, aber man sagt, in der Demokratie geht das, weil sie parlamentarisch kontrolliert werden können. Und wenn jetzt das Bundeskanzleramt selbst sagt, bestimmte Aktionen eines Geheimdienstes können parlamentarisch eben nicht kontrolliert werden, entzieht man sich selbst meiner Ansicht nach ein bisschen die Legitimation. Ich finde das eine kuriose Argumentation der Bundesregierung und bin mal sehr gespannt, wie diese Sache ausgeht. Ganz herzlichen Dank.
Das war Konstantin von Notz, der Obmann der Grünen. Und nach der Opposition hören wir nun wieder eine Stimme aus der Großen Koalition. Hier diesmal die CDU, vertreten von Nina Wagen.
Ja, meine Damen und Herren, wir starten heute in die Schlussphase bis zur Sommerpause. Wir haben in den nächsten 3 Sitzungswochen 5 Sitzungstage des Untersuchungsausschusses. Die Sitzung heute wird die Befragungen der Minister de Maizière und des ehemaligen Ministers Pofalla vorbereiten. Wir sprechen mit 3 Mitarbeitern aus dem Bundeskanzleramt, die in der Abteilung arbeiten bzw. gearbeitet haben, die Rechts- und Fachaufsicht über den Bundesnachrichtendienst ausübt. Wir haben in der Beratungssitzung einen Beschluss getroffen, der Bundesregierung eine Frist zu setzen, eine Entscheidung hinsichtlich der Vorlage der Selektorenliste zu treffen bis zum 18.06. 9 Uhr. Das haben wir gemeinsam mit unserem Koalitionspartner so getan. Wir haben in der Vergangenheit immer gesagt, hinsichtlich der Frage der Vorlage der Selektorenliste, dass es für uns da kein Schwarz oder Weiß gibt, sondern dass wir uns nicht verstellen gangbaren Möglichkeiten, die zum einen das Staatswohlinteresse im Blick haben, aber auch unser Aufklärungsinteresse. Wir wollen uns natürlich ein Bild machen können über den Inhalt der Listen und prüfen können, inwiefern dort Rechtsverstöße begangen worden sind. Deswegen verstellen wir uns auch nicht den im Moment im Raum stehenden Möglichkeiten.
Können Sie sagen, warum Sie heute einer Herbeizitierung von Herrn Altmaier nicht zugestimmt haben?
Uns wurde in der Beratungssitzung gesagt, dass es keinerlei neue Nachrichten gebe hinsichtlich des laufenden Konsultationsverfahrens. Und da hätte heute eine Herbeizitierung des Kanzleramtsministers keinen Mehrwert gebracht.
Den Abschluss macht hier Hans-Christian Ströbele mit seiner Einschätzung zur Thematik des Ermittlungsbeauftragten im Zusammenhang mit der Einsicht in die Selektorenliste.
Wir haben ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages eingeholt zu der Frage, wie das nun das Verhältnis Ermittlungsbeauftragter und Bundestagsabgeordneten eigentlich ist. Wie ist das rechtlich zu bewerten? Und dieses Gutachten, das mir seit gestern vorliegt, bestätigt unsere Auffassung. Da steht ausdrücklich drin, dass sämtliches Material, was ein Ermittlungsbeauftragter, der eingesetzt wird, erhält, auch den Abgeordneten, die ihn ja beauftragen sollen, selbstverständlich auch zur Verfügung stehen muss. Kollege von Notz hat da zutreffend darauf hingewiesen. Ein Ermittlungsbeauftragter dient immer nur der Unterstützung der Abgeordneten. Und auch in der Vergangenheit war es so, dass die Akten, die etwa der Beauftragte des PKG, Jerzy Montag, selbstverständlich den Abgeordneten auch zur Verfügung gestanden haben. Ich habe viele Tage in Treptow verbracht und diese Akten eingesehen, bis es mir dann zu viel wurde und ich das nicht mehr geschafft habe. Und ich hätte aber auch den Rest nur einsehen können. Das hat jetzt dann der Sachverständige des PKG gemacht. Wie das jetzt ausgeht, wissen wir nicht. Aber das stärkt natürlich unsere Auffassung, dass wir notfalls, falls die Bundesregierung wirklich diese Pläne durchzieht, das Bundesverfassungsgericht bemühen. Es geht immerhin um essentielle Kontrollrechte des Parlaments gegenüber der Regierung. Und wenn man da einmal mit anfängt, die zu verlagern auf Einzelpersonen, die dann das Vertrauen der Bundesregierung haben, was offenbar bei den Abgeordneten nicht der Fall ist, dann kann man sich in Zukunft irgendwann Untersuchungsausschüsse ganz sparen.
Anschließend beginnt der öffentliche Teil der heutigen Sitzung. Über die nächsten 8 Stunden werden alle 3 geladenen Gäste angehört. Danach, gegen 20.30 Uhr, ging es für alle Ausschussmitglieder direkt weiter in die nicht öffentliche Sitzung für die weitere Befragung der Zeugen. Wir konnten den Obmann der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Konstantin von Notz, abfangen und kurz mit ihm sprechen. Als erstes haben wir ihn gefragt, was die Erkenntnisse des heutigen Tages sind.
Die Erkenntnisse des heutigen Tages sind, dass Frau Merkel auf Kirchentagen leere Versprechungen macht. Weil sie dort nämlich vor großem Publikum gerne sagt, dass man sehr intensiv mit dem Parlament zusammenarbeitet, um aufzuklären. Und hier kommen alle BND-Zeugen, sogar Vizepräsidenten, und haben eigentlich keine vernünftigen Antworten auf die Fragen, die wir haben. Gleiches trifft auf die Selektorenlisten zu. Die wollen wir seit Wochen haben. Die sind für unseren Ausschuss erstellt worden. Und das Bundeskanzleramt enthält sie uns vor. Das zeigt, dass das von Frau Merkel alles leere Versprechungen sind. Und auch das schlechte Erscheinungsbild hier auf die parlamentarischen Fragen, wir sind ein Kontrollgremium, muss sich das Bundeskanzleramt direkt anrechnen lassen. Das wirft ein schlechtes Licht auf das Bundeskanzleramt.
Dann habe ich ihn gefragt, ob es nun doch wieder verschiedene Begriffe gibt, für was mittlerweile allgemein als Selektoren bezeichnet wird.
Nein, da werden Dinge schlicht umdefiniert und das sind im Grunde sehr billige Verhörtaktiken. Ja, wenn man nach bestimmten Dingen gefragt wird und dann sagt, kennen Sie die Selektoren? Und dann sagt man, nein, Selektoren kenne ich nicht. Und dann fragt man eben, kennen Sie diese Begriffe? Ja, die kenne ich natürlich. Ja, ach so, die heißen Selektoren. Ja, das wusste ich nicht. Nicht, das ist absurdes Theater. Die Leute arbeiten bei einem Geheimdienst. Die kümmern sich auch darum. Die wissen, dass man Millionen von Selektoren für andere Geheimdienste laufen lässt. Es ist also nicht nur ein Definitionswirrwarr, das teilweise sogar offensichtlich bewusst kultiviert wird, sondern meiner Ansicht nach sind es auch teilweise bewusst falsche Antworten, die uns gegeben werden. Das ist alles nicht gut und das wirft kein gutes Licht auf die Bundesregierung.
Und dann ist heute noch bekannt geworden, dass es neben den 4 üblichen Geheimhaltungsstufen Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch, Verschlusssache vertraulich, geheim und streng geheim offenbar noch weitere gibt. Wie kann es sein, dass so etwas nicht bekannt ist?
Ja, scheint ja selbst innerhalb des BND nicht richtig bekannt gewesen zu sein. Ja, es ist maximal kurios und spricht dafür, dass man eben für bestimmte Operationen, Vorgänge eben nicht nur das Need to Know, sondern nochmal besondere Geheimkaskaden hat, die eben offensichtlich bis in das Bundeskanzleramt, also bis in die Fachaufsicht reichen. Das ist im Hinblick auf die parlamentarische Kontrolle höchst fragwürdig, aber erklärt natürlich, wie über Jahre und fast ein Jahrzehnt die Kontrolle der Fach- und Rechtsaufsicht durch das Bundeskanzleramt, aber auch durch das Parlament eben hintergangen werden konnte.
Der Konstantin von Notz musste nach diesen Worten direkt weiter in den nicht öffentlichen Teil der Sitzung. Für André Meister und für uns ist die Arbeit hier fast getan gewesen, denn mit dem Ende der öffentlichen Sitzung war auch die Berichterstattung mehr oder weniger vorbei. Und darum hat der André Zeit gefunden, sich mit uns hinzusetzen und den heutigen Tag auszuwerten. Und da hören wir jetzt einmal rein. Herzlich willkommen, André. André, was sagt deine Uhr, wie spät es ist?
Ich habe gerade nicht drauf geguckt, aber es ist auf alle Fälle noch hell, was ziemlich erstaunlich ist. Es ist kurz nach 9. Kurz vor 9 war die heutige Sitzung schon vorbei.
Genau.
Hätte nicht gedacht, dass es bei 3 Zeugen noch hell ist, wenn ich hier rauskomme. Aber ich will mich nicht beschweren. Geht ja morgen früh um 9 auch schon weiter.
Das stimmt. Du hast gerade schon gesagt, die öffentliche Sitzung ist jetzt durch. Die Abgeordneten sind umgezogen in den nächsten Saal für den nicht öffentlichen Sitzungsteil. Wir jedoch sind durch für heute und wollen mit dir, André Meister von netzpolitik.org, einmal den Tag Revue passieren lassen, die wichtigsten Dinge zusammenfassen. Wir haben dich ja in unserer ersten Episode schon angekündigt. Wir beide haben ja auch schon mal einen Podcast letztes Jahr gemacht. Vielleicht nochmal für Leute, die es nicht gehört haben, wer bist du, was machst du hier?
Ja, ich schreibe für das Blog Netzpolitik.org und Der Geheimdienstuntersuchungsausschuss ist eins unserer Themen, das wir ziemlich genau beobachten, neben einigen anderen Themen, die wir auch noch haben. Aber die Vollüberwachung der digitalen Welt ist ein immenses Thema von uns, schon damals bei Echelon, schon ehe Edward Snowden überhaupt bei der NSA war. Und in diesem Ausschuss war klar, dass wir irgendwie hingehen und ab und zu mal mitschreiben, was da drin passiert. Und irgendwie hat sich das dann so verstetigt, dass wir immer mehr mitgeschrieben haben, weil Leute das gelesen haben. Und irgendwie haben wir dann angefangen, wirklich zu jeder einzelnen Sitzung zu gehen. Wir haben bisher, glaube ich, nur eine Sachverständigen-Sitzung ausfallen lassen, wo es von uns aber ein Video gibt. Und mittlerweile sind wir irgendwie der Anlaufpunkt für möglichst umfassende öffentliche Protokolle der Geheimdienstausschusssitzungen. Und das sagen ja auch die ganzen Zeugen, unter anderem vom BND und vom Bundeskanzleramt, dass sie auch alle unsere Live-Blogs lesen. Also wir gehen hier hin und schreiben mit, was passiert, weil die Öffentlichkeit kriegt das ja leider nicht zu erfahren oder erst auf WikiLeaks oder im Abschlussbericht dann.
Der Konstantin von Notz, der Obmann der Grünen, kam gerade zu dir direkt nach der Sitzung und hat nochmal mit dir Faktencheck gemacht, weil du bist ja hier der fleißige Schreiberling. Das fand ich ganz interessant, dass er dich fragt, wie war das nochmal? Mensch, erinnere dich, was hat ja, der genau gesagt? Ne?
Weil es gibt ja auch kein Protokoll. Er hat ja auch in der Sitzung gesagt, ich kann es ja jetzt nochmal kurz auf Netzpolitik nachgehen. Unter uns saß irgendjemand vom BFDI, Bundesdatenschutzbeauftragte, der hat auch Netzpolitik gelesen währenddessen. Und die Zeugen haben es ja auch wieder gesagt. Die haben ja auch wieder gesagt, ich verfolge den Ausschuss ganz genau und zwar durch das, was da auf Netzpolitik steht. Also leider könnte ja irgendwie von unseren Steuergeldern in dieser öffentlichen Einrichtung auch ein offizielles Protokoll erstellt werden. Aber da gibt's ja die Ausrede, dass sich die Zeugen dann auf die Sitzungen vorbereiten könnten. Tja, machen sie jetzt trotzdem. Aber das Internet ist halt manchmal ein bisschen schneller als so Behörden in Deutschland.
Genau, das ist es.
Vielleicht steigen wir mal inhaltlich ein und sprechen über die Erkenntnisse, die wir hatten oder auch nicht. War ja heute, glaube ich, nicht so viel. Was mir aufgefallen ist, dass die Selektoren eigentlich bei allen drei Zeugen waren die, der Begriff Selektoren war vor der Presseberichterstattung eigentlich nicht bekannt. War das, du bist ja schon länger jetzt im Ausschuss, war das vorher auch schon so bei den bisherigen Zeugen?
Na, erstmal können wir hervorheben, dass die heutigen Zeugen, wir hatten drei Stück, alle vom Bundeskanzleramt waren. Und bisher waren Sachverständige, Externe, auch von ITler, Juraprofessoren und vor allem viele Zeugen vom BND selbst. Und ich glaube, das war die erste Sitzung, wo nur Bundeskanzleramtszeugen sind.
In ihrer jetzigen Position.
Na, der eine ist ja jetzt wieder beim BND, aber das, genau. ist ja auch so ein Ding. Ja. Aber die waren im Untersuchungszeitraum alle fürs Bundeskanzleramt. Mhm. Und bisher haben die BNDler in den ganzen anderen 20 Sitzungen gesagt, ja, wir machen ja nur das, was uns das Bundeskanzleramt befiehlt. Und jetzt haben wir aber immer wieder gehört, das weiß ich auch nicht so ganz genau, das müsst ihr den BND schon selbst fragen. Und die Frage der Selektoren, also tatsächlich haben die ja alle drei Zeugen mehrere Sachen angeblich erst aus der Presse erfahren. Also die haben von den Selektoren aus der Presse erfahren, die haben von Iconal erst aus der Presse erfahren, diese Operation mit der NSA, den Internetknoten in Frankfurt bei der Telekom abzuschnuscheln. Und das ist ein bisschen skurril. Das eine Spiel, was in dem Ausschuss ziemlich gerne gemacht wird, ist Begrifflichkeitsverwirrung. Selektoren kannten die angeblich nicht. Bei denen heißt das dann wieder Suchbegriffe oder Filterprofile oder Telekommunikationsmerkmale oder das, je nachdem, welchen Zeugen man da hat und welche Definition der da gerade sagt, verstehen die was ganz anderes darunter und bauen da so ein Level von Plausible Deniability ein. Das hat aber auch System in dem ganzen Geheimdienstladen. Also die Zeugen, die kriegen neue Namen, die kommen hier nur mit Initialen, die Abteilungen wechseln permanent, die kriegen neue Bezeichnungen, neue Nummern. Manche Zeugen haben in den Akten mehreren Namen und das ist total schwer, da immer durchzusehen. Und wenn die jetzt sagen, die kannten den Begriff Selektoren nicht, dann ist das nur dieser eine spezifische Begriff. Natürlich wissen die, wie diese SIGINT, diese Fernmeldeaufklärung funktioniert und dass das mit Suchbegriffen funktioniert. Wie genau die heißen, ist ziemlich irrelevant. Und auch bei Iconal haben sie gesagt, kannten die alle nicht, haben die erst aus der Presse erfahren. Aber als Konstantin von uns dann eben eine Akte vorgelegt hat und gemeint hat, hier, sie haben aber im Jahr 2010 diesen Bericht geschrieben, da stand drin Iconal, dann hat er gemeint, ach, das meinen sie, ja, das habe ich vergessen gehabt.
Ja, du hast es eben schon angedeutet, es ist eben auch so, dass zumindest bei dem heutigen Zeugen, dass die durchaus oft wechseln zwischen Bundeskanzleramt und BND, wo dann auch Herr Fliesek, Obmann von der SPD, gesagt hat, dass natürlich ein Problem, weil natürlich das Bundeskanzleramt für die Dienstaufsicht zuständig ist und die soll dem BND überwachen oder und dann wechseln die ständig hin und her. Ist ja auch irgendwie sehr schwierig.
Ja, das Bundeskanzleramt kontrolliert den BND. Der BND ist eine nachgeordnete Behörde, des Bundeskanzleramt. So sollte die Kontrolle funktionieren durch Bundeskanzleramt, die Aufsicht und die Kontrolle dann eben durch die das parlamentarische Kontrollgremium im Bundestag. Und tatsächlich der eine Zeuge, der mittlere Müller hieß er, glaube ich, der ist jetzt wieder beim BND und der hat irgendwie in seiner Karriere ist er 4 oder 5 Mal hin und her gesprungen, war BND-Kanzleramt, BND-Kanzleramt. Was dann auch im Ausschuss thematisiert wurde, wie soll er im Kanzleramt den BND kontrollieren, wenn er daherkommt und danach wieder dahin geht? Das war schon ziemlich skurril, aber das ist bei Weitem kein Einzelfall. Der hat ja auch gesagt, dass so circa 20 Leute, die derzeit im Bundeskanzleramt sind, vom BND kommen und eventuell da wieder hingehen. Und auch der Regierungsdirektor Philipp Wolf vom Bundeskanzleramt, der hier immer einhakt und sagt, das ist aber nicht Untersuchungsgegenstand oder das darf nicht öffentlich gesagt werden, der war vorher auch beim BND. Das haben wir letzte Woche veröffentlicht. Insofern, das ist tatsächlich so skurril, dass sogar der CDU, ein CDU-Abgeordneter gesagt hat, ja, das ist ja wie, wenn in Amerika irgendwie, wo die permanent zwischen Regierungen und Wirtschaft hin und her wechseln, wenn hier zwischen BND und Kanzleramt hin und her gewechselt wird, ist das nicht so ein riesiger Interessenskonflikt, den die Zeugen so nicht sehen, aber die Öffentlichkeit vielleicht sieht das vielleicht ein bisschen anders, wenn das sogar die CDU zu kritischen Fragen verleitet.
Das ist ja auch komplett neu jetzt, diese Erkenntnis, oder?
Für die Abgeordneten. Und wenn das für die Abgeordneten neu ist, dann für uns erst recht. Also ich habe bei Details immer so ein bisschen Problem, dass ich bei dem Live-Protokollieren das irgendwie alles in meine Ohren rein und durchs Gehirn direkt in ein Keyboard ins Internet fließen lasse. Konstantin von Notz hat ja auch gleich mich nochmal gefragt, so was stand denn da jetzt oder so. Und ich so, musste selber nochmal im Blog nachlesen. Es gab da 2 Begriffe sogar, nicht nur einen, Geheimschutzanrecht und Geheimschutzverordnung oder so. Es gibt ja im Deutschen der Verschlusssachenanordnung, es gibt verschiedene Sicherheitsstufen, NFD, vertraulich, geheim, streng geheim, die man durch verschiedene Überprüfungen, Sicherheitsüberprüfungen erreichen kann. Und heute hatten wir aber die skurrile Situation, dass der erste Zeuge, der Herr Kurz aus dem Bundeskanzleramt, Briefe und Berichte aus dem BND bekommen hat in seiner Position im Kanzleramt. Und der aber gemeint hat, ja, die habe ich nie gelesen, die habe ich nie bekommen. Und die Abgeordneten so, ja, da stand aber ihr Name drauf, die waren der Empfänger. Und er so, naja, das war so geheim, das durfte ich nicht lesen. Und dann haben die alle gefragt, wie so geheim, das durften sie nicht lesen. Wir haben ja auch Sicherheitsüberprüfung 3, wie sich das nennt. Wir können streng geheim lesen, gibt es da noch was Geheimeres? Und dann ging es mit mehreren Zeugen darüber. Anscheinend gibt es für spezifische Anordnungen in Geheimdienst und Bundeskanzleramt nochmal extra geheime Sachen, die ein anderes Level haben als ein streng geheim. Wie genau jetzt die Überprüfung dafür funktioniert, wer das anordnet und wer die Dokumente so einstuft, ist mir persönlich aber aus der Anhörung nicht klar geworden. Und ich glaube, auch bei den Abgeordneten sind da noch einige Fragen geblieben. Das war mir neu, das war den Abgeordneten neu und das ist auch ziemlich skurril, dass man Briefe, für deren Empfänger man ist, nie bekommt, weil die darf man nicht lesen. Verrückt, ne? Aber sowas passiert hier permanent in dem Ausschuss.
Ich glaube, das Einzige, was gesagt wurde, ist, dass die Abteilung technische Aufklärung im BND diese Überprüfung vornimmt. Aber da bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher.
Ja, das waren 2 Sachen. Das war von dem mittleren Zeugen, Herrn Müller, der jetzt wieder im BND ist und vorher im Bundeskriminalamt, sage ich schon, BKA, wird das gerne abgekürzt nehmen. Vorher im Bundeskanzleramt war. In BND, wenn diese Einstufung vorgenommen wird, ist das meistens für die Abteilung technische Aufklärung. Es ging aber gerade darum, als der Zeuge beim Bundeskanzleramt gearbeitet hat, dass der das nicht lesen durfte, dass dann von der Abteilung TA oder von der Leitung oder von wem auch immer kam, dass er das als Empfänger nicht lesen durfte und das musste irgendjemand im Bundeskanzleramt eingestuft haben. Wer genau, konnte aber von den Zeugen auch niemand genau sagen.
Ist dir da noch was, André, noch was aufgefallen, was uns vielleicht entgangen ist?
Also tatsächlich waren mal wieder viele, viele Details drin und ich mache ja bei meinen Live-Blogs so kleine Ausrufezeichen in Klammern an Stellen, die mir neu waren, die ich quasi als neue Erkenntnis oder irgendwie wichtig erachte. Und da sind mal wieder Dutzende drin, die ich jetzt auch nicht im Einzelnen im Hinterkopf habe. Aber was mir vielleicht jetzt noch einfällt, ist der letzte Zeuge, der war so ein bisschen flapsig, der war älter, hat glaube ich seine Karriere schon so ziemlich hinter sich, ist schon seit was weiß ich, seit den 80ern, seit 87 oder so im BND.
War der Herr Vorbeck, richtig?
Der war Vorbeck, genau.
Vize.
Ich glaub, Herr Vorbeck war Gruppenleiter.
Gruppenleiter der Abteilung 623 oder so, Bundeskanzleramt für die Geheimdienste. Nee, Abteilung 62 für die, ach, wie auch immer. Steht ja auch im Internet und auch im Live-Blog. Ja, genau. Jedenfalls hat der so ein bisschen flapsig gesagt, ja, ich weiß auch nicht, ob die Amerikaner Wirtschaftsspionage machen. Das wird immer so vermutet, im Echelon-Bericht damals, um die Jahrtausendwende und jetzt auch in den Snowden-Enthüllungen. Und natürlich haben viele Geheimdienste ein Interesse daran, eine allgemeine wirtschaftliche Lageeinschätzung verschiedener Länder zu kriegen und auch Sachen, die noch nicht öffentlich sind und in der Zeitung sind. Aber der meint, der stellt sich fest auf die Hinterbeine und meint, ja, wenn wir jetzt Siemens und ERDS, wenn die ausspioniert werden, dann nicht, um das unmittelbar einer anderen Firma im eigenen Land zu geben, damit die Konkurrenzprodukte schneller entwickeln, sondern angeblich nur gegen Proliferation von Waffenverkauf oder so. Aber da kam dann auch von den Abgeordneten, ja, aber wenn jetzt ein internationaler Großauftrag ist und die endgültige Entscheidung, ob das dann jetzt an Boeing oder Airbus geht, das ist nicht immer so ganz transparent. Nicht selten hört man bei so Riesenvergaben international ja auch von Schmiergeldern hinterher. Da passieren dann auch durchaus Sachen mit Erkenntnissen, die nicht immer öffentlich sind. Jedenfalls sagte der, es gibt nicht wirklich, der glaubt nicht an Wirtschaftsspionage, weil die Amis auch immer gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Aber der hat dann so ein bisschen flapsig gemeint, aber es könnte ja sein, dass morgen, wenn sie diese Lektorenliste kriegen, über die wir uns die ganze Zeit streiten, dass es dann schon wieder längst anders aussieht und dass da drin steht, dass da Wirtschaftsspionage passiert. Und dann haben die Abgeordneten gemeint, ja, das glauben wir auch, dass das sein könnte, deswegen wollen wir die ja sehen. Aber das ist, glaube ich, auch so eine Metadiskussion, die jetzt nicht in der öffentlichen Anhörung mit den Zeugen heute passiert ist, aber durchaus davor war ja die Obleuterunde und dann auch die Pressestatements. Es geht ja schon seit Wochen hin und her, ob irgendwie das Parlament, die G10-Kommission, der Untersuchungsausschuss oder wer auch immer Einblick in diese ominöse Selektorenliste von 8 bis 9 Millionen Selektoren oder 400.000 Abgelehnten oder wie auch immer, die Zahlen ändern sich ja auch wöchentlich, bekommen und welche Ziele dann da drin steht, für welche Überraschungen das sorgt, welche Firmen, welche Politiker, wir haben ja schon öfters mal gehört, der Élysée-Palast, die französische Regierung, EU-Kommission und so sollen da draufstehen und das wäre wirklich interessant zu wissen, was da im Detail draufsteht, noch wissen wir es nicht. Die Opposition kämpft so ein bisschen gegen die Regierung, die will, dass das irgendeine Art Sonderermittler am besten vom Bundeskanzleramt oder möglichst unabhängig macht, aber von der Regierung ernannt wird. Die Opposition besteht drauf und meint auch, die Gesetze auf ihrer Seite zu haben, dass es Sonderermittler zwar im Untersuchungsausschussgesetz, wie das heißt, gibt, aber die dürfen die Abgeordneten nur unterstützen und nicht deren Arbeit ersetzen. Und diese Opposition ist sich noch sicherer, als dass sie vor Gericht erzwingen können, dass Snowden hierher kommt, sind sie, dass wenn die Regierung das ablehnt, dass sie vor Gericht gewinnen würden, Einblick in diese Selektorenliste zu haben. Wäre spannend, wenn da wirklich rauskommt, wie der Zeuge heute so flapsig bemerkt hat, dass dann mit Wirtschaftsspionage bewiesen werden kann. Das ist ja eine der sehr großen Fragen hier. Leider muss ich dazu gestehen, irgendwie geht es oft um Merkel-Phone, um irgendwie Regierungen, die sowieso wissen, dass sie abgehört würden, oder um so Mega-Rüstungskonzerne wie EADS und Eurocopter. Aber eigentlich ist der Anlass von diesem Ausschuss ja, dass wir alle die ganze Zeit immer überwacht werden. Und zwar jeder von uns, die ganze Bevölkerung. Das lenkt manchmal ein bisschen davon ab, die Detaildiskussionen von diesem Bigger Picture.
Heute war die 52. Sitzung. Hast du das Gefühl, wir kommen dem Aufklärungsziel näher, der Ausschuss?
Also das war die 52. Sitzung des Ausschusses. Das heißt, das ist so ungefähr die 22. öffentliche Sitzung. Es gibt ja immer auch die internen Sitzungen. Ich habe ehrlich gesagt schon lange aufgehört zu zählen. Es kommen Woche für Woche, Zeuge für Zeuge, neue Skurrilitäten raus. Weltraumtheorie, Funktionsträgertheorie, Verantwortungsdiffusion. Heute der letzte Zeuge hatte auch wiederholt gesagt, ja, eigentlich will man es im Kanzleramt gar nicht so genau wissen, was der BND denn macht und wo er die Informationen her hat, weil dann wäre man ja verantwortlich, weil dann wüsste man das ja. Hat auch gemeint, es ist ja klar, dass der BND in so ziemlich jedem Land der Welt Gesetze bricht, weil sie dort nach deren Gesetzen illegal Sachen anzapfen. Natürlich kommen immer mehr Details raus und werden öffentlich bekannt und das ist gut. Die Frage ist, was daraus folgt. Es gibt dann die großen Kämpfe um eben die Selektorenlisten und so, aber die Erkenntnis ist das eine, die Reaktion, wie geht man dann damit um, ist das andere. Und wir hören ja jetzt schon von der SPD und von der Großen Koalition, dass sie sagen, oh ja, uns haben die ganzen Staatsrechtler gesagt, was der BND im Ausland macht, ist illegal. Also müssen wir das ja legalisieren. Also müssen wir ein neues Gesetz machen, dass das, was jetzt illegal ist, in Zukunft erlaubt ist. Und wenn das wirklich das Resultat aus diesem Ausschuss ist, dann wäre das ganz schön erbärmlich und schade. Denn wir haben jetzt eine Aufmerksamkeit, ein Empörungspotenzial und eine Chance, mal grundlegend nachzudenken, in welcher Gesellschaft wollen wir wohnen, wollen wir leben, welche Stellenwert hat freie Entfaltung und unüberwachte Räume, welche Überwachung ist eventuell legitim, woran braucht man die und nicht einfach vom Bestehenden auszugehen und sagen, ja, das muss aber so laufen, das war schon immer so und jetzt muss einfach irgendwie das Gesetz der Realität angepasst werden. Leider sieht es bei der 80% großen Koalition so aus, als ob eher Letzteres passiert und das ist aber Aufgabe der Öffentlichkeit, der Zivilgesellschaft, sich einzubringen und auch mitzubestimmen, in welcher Welt wir denn leben wollen.
Vielleicht als letzte Frage, es gibt noch 4 Sitzungen bis zur Sommerpause, einige Stargäste sind noch angekündigt. Wie siehst du die Dynamik, wird hier verschleppt bis Sommerpause oder meinst du, hier geht noch richtig was?
Na, wir sehen ja schon in den letzten Sitzungen, der Ausschuss hatte mit Sachverständigen angefangen und sich dann von kleinen BND-Mitarbeitern in der Hierarchie immer weiter hochgearbeitet. Letztes Mal war der BND-Präsident Schindler da, heute war der derzeitige Vizechef, damals eben Bundeskanzleramt hier. Morgen kommt, ich habe schon wieder vergessen, morgen kommt, glaube ich, entweder Staatssekretär Fritsche und oder der Ex-BND-Chef Ernst Ulau.
Ich meine, der
kommt beide.
Ja.
Und nächste Woche kommen dann sogar Maizière.
Genau.
Und ich glaube Günther Heiß, Geheimdienstkoordinator. Und heute habe ich gehört, dass irgendwie der derzeitige BND-Präsident Schindler nächste Woche auch nochmal kommen soll. Und
genau.
So. Also jetzt sind tatsächlich große Zeugen, politisch Verantwortliche aus BND-Spitze und Bundeskanzleramt, auch Minister und Ex-Minister, Geheimdienstkoordinatoren da. Und das sieht man auch an der Medienaufmerksamkeit. Jetzt steht hier vor und nach der Sitzung irgendwie ARD und fragt nicht nur nach den Wasserhähnen oder nach Snowden, wie die 2 Sitzungen, wo sie schon mal da waren, sondern auch mal ein paar inhaltliche Fragen und nicht nur die üblichen 5 Verdächtigen, die wir manchmal bei Abteilungs- oder Sachbearbeiter DB aus Abteilung Technische Aufklärung hier hatten. Vor ein paar Monaten war tatsächlich die Aufmerksamkeit wieder ganz schön abgeflacht, aber mit der Selektorenfrage und jetzt diesen hochrangigen BND und Bundeskanzleramtszeugen ist tatsächlich wieder mehr Aufmerksamkeit da und mehr Dynamik da, was natürlich passiert. Das Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Wir werden sehen, was die Zeugen sagen, aber irgendwie auf eine bestimmte skurrile Art und Weise war jede Sitzung auch irgendwo spannend, auch wenn es natürlich langatmig und streckenweise ja ganz schön anstrengend ist.
Super. Bestes Stichwort, es bleibt spannend. Wir sehen uns morgen wieder, Freitag, den 12. Juni, zur 53. Sitzung. Bis dahin, André, besten Dank für deine Zeit. Weiter so mit deiner Arbeit und bis morgen.
Danke. Und an die Hörer habe ich noch eins, kommt ruhig mal vorbei, das ist öffentlich.
Genau.
Genau, vorbei. So ist es.
Dankeschön. Gute Nacht.